Radio Island.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur vorerst letzten Sendung eures liebsten Radio-Polit-Magazins Radio Island. Ihr habt ganz richtig gehört, letzte Sendung. Aber keine Angst, in der nächsten Stunde gibt's garantiert kein Gejammer, dass wir doch gern weitergemacht hätten und wieso wir nicht mehr können. Stattdessen blicken wir ehrfurchtsvoll auf die vergangenen 6 Jahre zurück, schauen, wie alles begann, wie es enden wird und was wir die ganze Zeit eigentlich so getrieben haben.
Radio Island. You can find it at World Wide Web. You can find a meeting between culture and politics.
Willkommen bei Radio Island. Wie immer ihr euren gestrigen Abend verbracht habt, wir hoffen, ihr seid wieder ausgenüchtert.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Sendung.
Ich begrüße euch zu einer neuen Show.
Sommer, Sonne, Sonnenschein und
hallo,
hier
ihr besten aller Hörerinnen und Hörer.
Hallo, guten Abend und herzlich willkommen.
Ihr hört Radio Island, eine Koproduktion von Public Information Plattform und dem Conner Island.
Come to use Radio Island.
Hallo Senores y Senoras, ihr hört Radio Island und zwar direkt von der Isla Bonita in Leipzig, denn Radio Island ist ein Gemeinschaftsprojekt von Conny Island und der Public Information Plattform Leipzig. Radio Island gibt es ab sofort einmal im Monat im Internet unter radio.conne-island.de und bald auch im Verbund Freier Radios.
Fast 6 Jahre ist es jetzt her, dass sich ein paar engagierte Menschen daran machten, ein Medienprojekt nach ihren Vorstellungen zu schaffen. Aus der Kooperation zwischen Public Information Platform und Conner Island entstand Radio Island. Einmal monatlich wurde ab da an auf dem Leipziger Bürgerradio Radio Blau gesendet und auf der eigenen Homepage public-api.org sämtliche Sendungen archiviert. Schon die erste Sendung hat gezeigt, dass Radio Island kein Projekt ist, das in einer linken Do-it-yourself-Kultur die Erfüllung sucht. Und so wurde erstmal kräftig mit dem Mythos der Independent Music aufgeräumt. Pop in Politics eben. Der emanzipatorische Anspruch war stets prägend, wenn es um die Themenfindung für unser kleines, linksradikales Radio ging. Wie das im Einzelnen aussah, welche Themen immer wiederkehrten und wer uns auf dem Weg in die Gegenwart alles über den Weg gelaufen ist, erfahrt ihr in dieser Sendung. Für die Macherinnen und Macher von Radio Island hieß links immer auch antifaschistisch. Was liegt also näher, als sich regelmäßig mit dem zu beschäftigen, was Nazis so treiben und wo sie das tun? Bloße Dokumentation wäre uns da natürlich zu langweilig gewesen. Ob nun bei der Eröffnung der Gedächtnisstätte in Borna, bei den alljährlichen Aufmärschen zum 13. Februar in Dresden oder den Elbe Days zum 60. Jahrestag der Befreiung in Torgau, irgendwen gab es immer, den wir mit unseren Fragen belästigen konnten. Und manchen wäre es vielleicht lieber gewesen, sie hätten uns nicht geantwortet, wenn sie unsere Sendung denn gehört hätten.
Haben Sie auch schon 92 hier gewohnt, also was der Anlass dieser Kundgebung hier war, also die Pogrome Anfang der 90er?
Da waren wir hier.
Und was haben Sie da gemacht, also wie haben Sie das Ganze wahrgenommen damals?
Dass es Hindus und Romas die Polizei angegriffen hat als erstes und dann hat die verteidigt. Denn die haben mit Steine geschmissen als erstes und haben die Polizei auch mit Menschencode beworfen und alles andere.
Und fanden Sie das gut, was damals passiert ist?
Das fand ich überhaupt nicht gut. Erstens nicht von den Sintis und Romas und auch nicht nachher von den anderen Randalen da. Denn die waren ja nur aus, um Streit zu suchen und hier Rostock zu verwüsten.
Aber das Ergebnis war ja, dass sozusagen die Leute, die in diesen Häusern gewohnt haben, dann umziehen mussten, sage ich mal. Wie finden Sie das?
Das fand ich sogar sehr gut, denn solche Truppen gehören nicht irgendwie in bewohnten Leuten rein, wo in Räumen 5 und 6 Mann drinnen wohnen, sondern die gehören etwas außerhalb hin, wenn sie wirklich etwas machen. Denn es wurden ja hier nicht nur Leute beschädigt oder beschimpft, sondern es wurde ja hier auch Diebstahl durchgeführt von den Sintis und Romas und es wurden auch Katzen und so weiter, Hunde geschlachtet und gegessen.
Aber natürlich ging es uns nicht nur darum, Menschen mit fragwürdigen Meinungen vors Mikro zu holen, auch wenn uns das manchmal recht gut gelungen ist. Stattdessen fragten wir uns nach den Perspektiven antifaschistischer Politik nach dem Einzug der NPD in den Sächsischen Landtag, erkundigten uns nach rechten Tendenzen in der Wave-Gothic-Szene oder schauten uns das damals noch junge Projekt Chronic LE genauer an. Und dank modernster Technik lief auch das Interview mit Andrei Voronin, einem Journalisten der russischen Novaya Gazeta, problemlos über die Bühne.
Do you have an explanation why there are so many more hate crimes in Russia than in other countries?
I think it's because the main tendency of government is pro-fascist. In the ideology, in the modern ideology of Russia, the difference with fascist ideology is only racism. So racism is not the part of official ideology, and all other parts, like a country surrounded by enemies, and we have many enemies inside, and we have to fight with them, and we have to respect ourselves, because we was under, you know, under some pressure from America at first.
Zu unserem emanzipatorischen Anspruch gehörte aber keineswegs nur ein antifaschistisches Selbstverständnis. Die kritische Betrachtung tradierter Geschlechterrollen und das Starkmachen feministischer Standpunkte gehörte ebenso von Anfang an zu unserer Agenda wie die Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen. Feministische und queere Themen sind bei Radio Island immer von Wichtigkeit gewesen. In unseren jüngsten Sendungen standen sie gerade im Fokus. Für unser Feature vom Februar 2010 gab es jede Menge Lob und Kritik. Die Sendung wird sogar auch noch einmal bei der im Sommer in Leipzig stattfindenden Reihe Love Sex Hate Sexism ausgestrahlt. Makatum in der Linken.
Weil durch dieses Verhalten, wie sie sich verhalten, ist so aggressiv, dass man Angst haben muss. Die Leute, die dort nicht sprechen, die haben eine Meinung, aber die getrauen sich nicht zu reden, weil sie Angst haben, dass das Verhalten, dieses Theoriebett...
Alle wissen, was gemeint ist, keiner will es sein. Macker.
Ein Feature von Radio Island.
Was sich auch immer wieder zeigt, ist, wie wenig sich am Ende dann doch verändert. Also, so, wir haben vor 10 Jahren mal einen Text geschrieben zu Sexismus in der linken Szene und wir würden den heute nicht mehr so schreiben, aber es ist nun auch nicht so, dass wir den nicht mehr schreiben könnten oder nicht mehr schreiben würden, weil sich das Problem erledigt hat. Und das zeigt sich ja auch überall. Also auch, ich finde auch in Originaldokumenten aus der zweiten Frauenbewegung, wenn man da zum Teil die Flugblätter liest, könnte man heute also nicht genau so verteilen, aber das sind halt die Probleme, die immer noch präsent sind, die immer noch nerven und wirklich ermüdend ist, so sich selbst die ganze Zeit die gleichen Sachen sagen zu hören, ohne dass sich wirklich irgendwas verändert.
Ähnlich wie die eben gehörte Vertreterin des antifaschistischen Frauenblocks Leipzig, AFBL, sind wir der Meinung, dass sexistische Verhaltensweisen weiterhin existieren, gerade auch in der linken Szene. Das wussten wir jedoch auch schon in unserer Anfangszeit.
Fazit: Bei Fragen wie Kapitalismus und Antifaschismus wählen sich alle auf der guten Seite. Die Geschlechter werden aber in allen Gruppen noch weiter unterschiedlich behandelt. Sie haben zwar den Anspruch, Geschlechterrollen zu hinterfragen und diskriminierende Hierarchien zu bekämpfen, aber in der Realität fehlen Frauen in den wichtigen Positionen entweder ganz oder sind nur in verschwindend geringer Anzahl präsent.
Aus diesem Grund haben wir uns in den vergangenen 6 Jahren immer wieder mit Feminismus beschäftigt, um ihn eben nicht allein als Nebenwiderspruch erscheinen zu lassen. Dabei ging es immer auch um das Verhältnis von Kapitalismus und Feminismus.
Wie war das nochmal mit dem Verhältnis von Kapitalismus, Sexismus und konstruierten Geschlechtern?
Es existiert ja diese Hauptnebenwiderspruchsthese, dass halt irgendwie, wenn halt Kapitalismus abgeschafft wäre, dass halt damit auch Rassismus, Sexismus und so wegfallen. So einen Ansatz vertreten wir halt nicht. Also würden halt im Rückschluss dahingehend halt auch schon sagen, wenn halt jetzt Rassismus und Sexismus abgeschafft wäre, damit natürlich nicht der Kapitalismus irgendwie wegfallen würde. Also rum wie num.
Ob man sich nun eher auf materialistische oder dekonstruktivistische Ansätze stürzt, eins scheint klar. Wir müssen mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen noch genauso lange leben wie mit der gesellschaftlich gemachten Zweigeschlechtlichkeit. Also müssen Strategien her, um das Leben schon jetzt erträglicher zu machen.
Und diese Strategien haben wir uns natürlich auch angesehen. Dafür haben wir uns mit verschiedenen feministischen und queeren Projekten beschäftigt. Wichtige Gruppen, die dabei immer wieder auftauchten, waren dabei der antifaschistische Frauenblock Leipzig, die DJ-Gruppe Propellers und die Ladyfest Crew, für die wir sogar mal einen Jingle produziert hatten.
Das Ladyfest in Leipzig vom 22. bis 23. Oktober 2004. Informiert euch unter www.ladyfestleipzig.de. Das Ladyfest ist offen für alle. Im Coney Island und auf dem Wagenplatz. Das Ladyfest in Leipzig.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Popfeminismus, heteronormativer Matrix und Patriarchat haben wir vor allem versucht, linke Projekte wie das Amplify, Gender, Text und Tanz, die Gruppe Do It Yourself oder die feministische Zeitschrift Outside the Box unterstützend und trotzdem kritisch vorzustellen.
Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch, wenn wir bei diesen klassischen Begriffen bleiben, wie Linkssein definiert wird und wie Feminismus definiert wird, da hat mir ein Artikel gefehlt, der dezidiert diese linke Szene, unter der wir leiden, zu kritisieren. Weil es in der Praxis diese massive Trennung gibt zwischen feministischer Praxis und linker Praxis. Der AFL ist eine der wenigen Gruppen, die sich bemühen, übliche linke Themen mit feministischer Arbeit zu verbinden. Das bedeutet, dass auf sie zurückgegriffen wird, wenn das Thema Frau behandelt werden soll. Dann soll der AFL mal ran. Also nur diese zwei Begriffe, nur additiv gedacht werden und nur nebenwiderspruchmäßig. Mir hat dieser Artikel wahnsinnig gefehlt in der Zeitschrift. Gerade auch, weil ich finde, dass es auch eine Aussage ist, dass die Redakteurin selbst jetzt nicht in diesen klassischen Strukturen so weit verhaftet sind, denke ich, sondern schon auch im äußeren, also zwar im linken Umfeld, aber eben im linken Umfeld und nicht in dem, was wir vielleicht klassisch unter linker Szene begreifen würden. Und auch das, glaube ich, ist halt kein Zufall. Und weil sich so eine feministische Kritik einfach innerhalb dem Kern der Szene nicht wiederfinden kann auch, so wie sie momentan strukturiert ist.
Selbstverständlich haben wir uns auch mit Feminismen beschäftigt, die unserer Meinung nach keine Strategien aus dem Dilemma zu bieten hatten. So in unserer Sendung zu den Alpha-Mädchen, deren Anspruch es ist, Feminismus ein attraktives Image zu verschaffen.
Gerade auch in dem Buch Wir Alpha-Mädchen spielt ein bestimmter Begriff der Sexiness eine Rolle. Neben der bereits genannten Abgrenzung zu einer unterstellten Sexfeindlichkeit von Feministinnen wird sich auch an einer Umdeutung der Zuschreibung sexy versucht.
Wenn, dann sagen wir halt so, es ist sexy, eine Meinung zu haben. Und das ist aber das ist, glaube ich, eine Botschaft, die gerade bei, wenn man jetzt irgendwie bei unter 20-Jährigen irgendwie, das tut denen vielleicht gar nicht so schlecht, das einfach mal so zu sagen.
Als über 20-Jährige ist es uns jedoch wichtig zu sagen, Feminismus ist mehr als eine sexy Meinung. Da halten wir es doch besser mit Bini Adamczyk, mit der wir in unserer vorletzten Sendung darüber gesprochen, wie man sich Gehör verschafft.
Fußnote: Wenn ich gehört werden will, muss ich mich dann mackrig verhalten? Was wäre die Alternative? Bini Adamczyk, Transtheoretikerin aus Berlin, versucht dem Problem auf einer abstrakteren Ebene näher zu kommen.
Ich kann einerseits sagen, aus einer spezifischen Subjektposition heraus, wir müssen uns die Machtmittel derjenigen, die uns unterdrücken oder die uns dominieren, selber aneignen. Wenn wir sagen, wir wollen aber nicht so werden wie die, wir wollen nicht diese Macht ausüben, die über uns ausgeübt wird, dann machen wir uns etwas schuldig, was Butler mit Rekurs auf Nietzsche Sklavenrohr nennt. Denn wir verharren selbst in der Position der Ohnmacht und reden sie uns schön, indem wir uns selbst als die moralisch Guten inszenieren. Wenn wir durch Gewalt unterdrückt werden, kann es in bestimmten Situationen legitim sein, Gewalt anzuwenden, um uns aus dieser Unterdrückung zu lösen. Wenn aber jetzt die Person, die um im Bild zu bleiben, die Herrenposition einnimmt, dass die Kritik an ihrem Verhalten als Sklavenmoral denunziert, dann wird es perfide. Und dann nimmt sie sich selbst aus dem kritisierten Verhältnis, aus dem Verhältnis der Kritik heraus und tut so, als befände sie sich auf einem neutralen Ort.
Zum emanzipatorischen Anspruch gehört aber nicht zuletzt auch ein kritischer Blick auf den Kapitalismus im Allgemeinen und seinen neuesten Auswüchsen im Besonderen. Dabei haben wir nicht nur über die Hartz-IV-Reformen und den Protest dagegen aufgeklärt, die neue Spezies Prekariat entdeckt, über Studiproteste in Leipzig und anderswo berichtet und Kritik an Gentrification, Schule und Arbeit geübt, sondern wir haben euch auch eine Möglichkeit vorgestellt, die euch hilft, dem Ganzen eine Absage zu erteilen.
Hartz-IV-Agenturen gibt es seit 2005. Wir wollten eigentlich zur Einführung von Hartz IV, also in dem die ganze Sozialgesetzgebung geändert wurde, das anfangen, waren dann etwas später, weil das nicht ganz geklappt hat. Und haben 2005 dann für 2 Monate ein Büro in Berlin gehabt.
Ja, da haben Sie ja wirklich auch eine Marktlücke entdeckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da jede Menge Bundesbürger angesprochen fühlen und auch melden. Aber was für ein Kundenklientel bedienen Sie denn so mit Ihrem Angebot?
Das reicht von Arbeitslosen über Akademiker bis zu Selbstständigen.
Als Antwort auf die sozialen Fragen steht in der Linken der Kommunismus hoch im Kurs. Seine Pros und Kontras auf dem Weg zu einer befreiten Gesellschaft haben wir je einen Vertreter der Gruppe in Gründung, GIG, und der Theorie Organisation Praxis, TOP, aus Berlin ausdiskutieren lassen. Und so klang es in unserer Fankurve.
Alle, 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 Kommunismus! Kommunismus, Kommunismus, alle, alle, ade, 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 ade.
Wie bisher zu hören war, hatten wir bei Radio Island immer recht hohe inhaltliche Ansprüche. Ein noch höherer Anspruch bestand aber darin, das Ganze auch radio-, also hörtauglich zu gestalten. Auf der Jagd nach diesem Ziel haben wir zwar, jetzt ganz ohne Eigenlob, so manche großartige Produktion in die Rundfunklandschaft und das Internet entlassen. Aber, und auch das muss erwähnt werden, wir haben diese Messlatte auch einige Male gerissen. Nicht so oft wie gedacht, wie sich bei der Suche im Sendungsarchiv herausgestellt hat. Aber trotzdem, das waren die Momente, in denen Radio Island genauso klang, wie politische Radioprojekte im Allgemeinen glauben, klingen zu müssen.
Wagners Satz, Deutsch sein heiße, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun, ist gerade in der vollentwickelten Pop-Gesellschaft der Grundsatz jeder kulturellen Aktivität, die nicht ihren Impuls aus der Kritik der Verhältnisse bezieht. Mittlerweile auf bloßen Gestus oder ein ästhetisches Konzept reduziert und losgelöst von einer über das kulturelle Feld hinausgehenden Option, wird das kulturelle Schaffen selbst zu einem rebellischen Akt verklärt.
Manchmal lag das einfach am Ausgangsmaterial, wenn, wie eben, theoretische Texte einfach rezitiert wurden. Oder wenn wir Vorträge dokumentiert haben, die man zugegeben als etwas sperrig beschreiben könnte.
Wir lesen den Matrix-Begriff in engem Zusammenhang mit dem Machtbegriff, den Butler von Foucault übernimmt. Wir halten den für relativ unklar, da mit ihm versucht werden soll, verschiedene Herrschaftsformen in ihren Überschneidungen zu fassen. Damit wird die gesellschaftliche Ebene halt völlig anders gefasst und ihre Beschreibung auf gewisse Weise diffus.
Manchmal haben wir auch politische Gruppen zur Diskussion in unser Studio eingeladen. Auch das führte ab und an dazu, dass die maximale Länge der Sätze überschritten wurde.
Und anders als viele meinen, Marx hätte sowas wie eine kommunistische Utopie bebildert oder eine Blaupause geliefert, wie das Ganze denn jetzt besser gehe, zieht der Kommunismus als Utopie bei Marx seine Kraft aus der Negation der Negation oder besser gesagt aus der Kritik am schlechten Bestehenden.
Aber es hilft natürlich nicht, alles anderen in die Schuhe zu schieben. Theorie ist nun einmal ein hartes Brot, wenn man sie im Radio präsentiert. Immerhin kann man da nicht so einfach zurückblättern oder mal eben etwas nachschlagen.
Vor der kulturindustriellen Funktion, gerade des sogenannten Independent-Sektors, wurde in den meisten Fällen die Augen verschlossen. Bestand diese doch gerade nicht mehr ausschließlich in der disziplinierenden Vereinheitlichung, sondern vielmehr darin, über das Starkmachen der Differenz in der Popkultur jede und jeden in seine kulturelle Nische zu stecken und darüber hinaus in die Logik des warenproduzierenden Systems einzubeziehen.
Dagegen hält er die Abwertung universeller Beurteilungskriterien durch Kulturrelativistinnen für das Ergebnis der postmodernen Ideologie, nach der es keine materielle Wirklichkeit gibt, sondern diese ausschließlich in Diskursen über sie existiert.
Trotzdem bleibt es dabei, es gibt immer Wege, auch anspruchsvolle Inhalte fluffig zu verpacken. Und Selbstkritik hin oder her, wir denken, dass uns auch das mehr als einmal ganz gut gelungen ist.
Kulturindustrie? Was soll denn das sein?
Irgendwas mit Adorno?
This is Roger Moret, you are listening to Riot Radio, the punk rock radio show with music for the revolution. Stay tuned, invite your friends and turn up your stereo, because your neighbors will love it too.
Ob nun sperrige Politweisheiten oder Medienkritik als Balsam für die Ohren, das hing natürlich nicht nur von der Länge der Sätze, sondern auch vom Format unserer Sendungen ab. Und da hat sich so einiges geändert in den Jahren, während sich andere Formen bewährt haben. Angefangen hatte alles mit einem Schwerpunktthema um einen kurzen aktuellen Beitrag, der Rubrik.
Und jetzt kommt die Rubrik. Thema ist das neue Telekommunikationsgesetz.
Die Rubrik.
Aus einem wurden bald zwei Schwerpunktthemen oder es fand nur noch ein Thema Platz. Und manchmal reichte unsere Sendezeit nicht aus. Und weil wir so oft mehr zu sagen hatten, als wir die Zeit hatten, musste bald eine neue, eine bessere und modernere Form der Meinungsäußerung her, das In and Out.
Jung und orientierungslos und absolut uncool. Du kommst in deiner Clique saublöd rüber. Dann sperr jetzt mal deine Lauscher auf, denn wir erklären dir jetzt mal die Welt. Wir erklären dir jetzt, was In und Out ist.
In ist in jedem Fall der Propagandasender der radikal-islamischen Hamas Al-Aqsa TV. Denn wie sehr Medien gesellschaftliche Veränderungen bewirken können, hat Al-Aqsa TV gleich mal zu Beginn des neuen Jahres gezeigt. Ein Techniker im geheimen Sendezentrum langweilte sich offenbar bei den sich wiederholenden Bildern von Kriegsopfern im Gazastreifen und schaltete auf einen polnischen Sexkanal um. Versehentlich betätigte er dabei auch das Sendesignal und plötzlich regelten sich unverschleierte Frauen auf den Monitoren Alas. So viel Mut zu investigativem Journalismus begrüßen wir natürlich gerne und sagen Ja zur Reformierung des Islam. In ist selbstverständlich auch der Winterdienst der Weltmetropole Leipzig. Denn wie man den Kapitalismus an seine Grenzen bringen kann, zeigte uns der Winterdienst durch konsequentes Nichträumen auf einem großen Teil von Leipzigs Straßen. Nichts ging mehr, hieß es. Schuld dran sei die Stadt Leipzig, so der Winterdienst. Denn die Stadt habe den Dienst nur für gewisse Straßen und Stadtteile beauftragt, sprich Geld bezahlt. Herrlich, den Kapitalismus einfach mit den eigenen Mitteln geschlagen. Großartig, so viel Kreativität im Kampf gegen das gemeine Schweinesystem finden wir natürlich spitze. Out ist nach wie vor die Leipziger Volkszeitung. Nachdem in Leipzig eine Postkarte aufgetaucht ist, auf der mit entsprechendem Bild die These ausgegeben wurde, dass die Stadt Leipzig ein Zentralorgan hat, wehrte sich die betroffene LVZ und rief alle ihre Freunde in der Politik an. Es dauerte nicht lange, da wurde das Verteilen dieser Postkarte untersagt. Toll, da braucht eine Zeitung sich nur bei der richtigen politischen Instanz mit gehobenem Zeigefinger zu Wort melden und schon wird getan, was das Zentralorgan verlangt. Eine bessere Untermalung der These, nämlich dass die LVZ ein Zentralorgan ist, hätte uns die Zeitung durch ihre guten Kontakte in die Politik nicht liefern können. Furchtbinde für die Einschränkung der Meinungsfreiheit.
So, wer jetzt nicht kapiert hat, wie der Hase läuft, dem können wir auch nicht mehr helfen. Dem bleibt nur noch Schmuddelvideos übers Handy schicken. Aber keine Ursache, auch beim nächsten Mal erklären wir euch gerne wieder, was in und out ist.
Nahezu fester Bestandteil unserer Sendungen war es stets, den Überblick über die Leipziger Gruppen- und Projektlandschaft zu behalten und zu schauen, was gerade so in der Szene geht. Die Gruppen, Bands und Projekte, die wir während unserer fast 6 Jahre Arbeit meist in Form eines Interviews vorgestellt haben, sind folgende. Bisher könnte fast der Eindruck entstanden sein, dass wir uns nur mit Politik beschäftigt haben. Doch der Eindruck täuscht.
Musik haben wir heute natürlich auch wieder, und zwar vom allseits bekannten Szene-DJ Mapache. Und da geht's
die
jetzt
Musik
auch gleich mal los.
Kommt von Tempomat Maximal. Doch jetzt erstmal.
Die Musik zur Sendung gibt's heute von den Propellers.
Und die Musik kommt heute von DJ Marvin. Er präsentiert uns und euch seine liebsten Crime-Tracks.
Ganz gemäß unserem Slogan Pop in Politics waren wir also immer auf der Suche nach der richtigen Mischung zwischen Theorie und Musik. Für jede Sendung gab es nicht nur unsere wohlbekannten und tiefgründigen thematischen Konzepte, bis vor ein paar Jahren gab es auch ein Musikkonzept. Wir haben für jede Sendung eine DJ oder eine Musikcrew gebeten, die Musik auszusuchen. Später haben wir das jedoch selbst übernommen. Doch der Pop steckte bei uns nicht nur in den Pausen zwischen den Texten. Natürlich haben wir uns die bunte Welt der Musik auch in unseren Beiträgen vorgenommen. Dabei sind einige ziemlich gute Berichte über verschiedene Musikszenen und diverse Phänomene zwischen Musik und Politik entstanden.
Aber was bedeutet Pop eigentlich? Wir fragten die Sampler Crew.
Wir haben heute für euch Oi, einen Beitrag über die Oi-Szene und ihre Widersprüche.
Aus UK Garage und Two-Step hervorgegangen sind Grime und Dubstep zwei Synonyme für die derzeit durchschlagendsten urbanen Jugendsubkulturen aus dem Londoner Untergrund.
Aber kann es nicht sein, dass dies auch seine Ursachen in den Strukturen hier in Kolumbien hat? Dass es beispielsweise kaum Möglichkeiten gibt, eine CD aufzunehmen?
Auch sonst kommt der Metal und seine Fans nicht gut weg, ob bei kirchlichen Kampagnen, der Bild-Zeitung oder Bürgerinitiativen. Und gibt es überhaupt eine homogene Metal-Subkultur? Werfen wir zunächst einen Blick auf die Entwicklung des Metal.
Selbstverständlich haben wir auch völlig unkritische, aber vollauf berechtigte Lobhudeleien auf befreundete und andere Lieblingsprojekte produziert.
So, und jetzt geht's fließend weiter mit dem Interview und der Vorstellung des Labels Velo City Sounds. Viel Spaß dabei. Ja, also hier bei Radio Island, herzlich willkommen Roland.
Hallo.
Vor mir sitzt einer der, kann man schon sagen, Urgesteine der Szene.
Ja, neben mir sitzt Yoshi von ZSK und ich würde dich einfach mal fragen, was macht ihr denn eigentlich für Musik?
Wir sagen immer selber, wir machen Skatepunk.
Von der wunderbaren Kuba-Crew und diese wird jetzt durch DJ Buga einmal vorgestellt.
Die Kuba-Crew gibt's als solche schon seit mehreren Jahren.
Und kann man da irgendwie so einen Zeitpunkt ausmachen, wo jetzt der große Durchbruch war? Also war das jetzt, als ihr mit den Toten Hosen auf Tour gegangen seid oder wart ihr vorher
schon? Hat die Band London Electricity im Coney Island hier in Leipzig gespielt. Für uns die Chance, mit den Musikern einer der größten Drum and Bass Live Bands zu sprechen.
What do you think, where is Drum and Bass now and what do you think, where is it going to?
Yeah, that's the $64 million question, isn't it?
Ein paar der Tracks, die wir lieben und die wir mögen und selbst auch gerne auflegen, werdet ihr heute in der Sendung hören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und hört fleißig weiter Radio Island.
Aber in den meisten Beiträgen zu den musikalischen Aspekten der Welt haben wir uns die kritische Perspektive dann doch nicht verkneifen können.
Dass es sich bei dem Rastafari-Glauben nicht um ein fortschrittliches Projekt handelt, sondern ihm in Grundzügen ein durchweg antimodernes, reaktionäres Weltbild eigen ist, wird ersichtlich, wenn man einen genaueren Blick hinter die Gute-Laune-Fassade wirft.
Stattdessen wird auf eine Ursprünglichkeit der jamaikanischen Kultur verwiesen, die in Aufrufen zur Gewalt gegen Homosexuelle und dem Kreuzzug gegen Babylon der ohne Zweifel harten Realität der jamaikanischen Slums einen Spiegel vorhalten würde.
Aber neben den immer wieder auftauchenden rassistischen und antisemitischen Ausfällen bilden sich in der Black-Metal-Szene auch organisatorische Verbindungen zu anderen rechtsextremen Gruppen.
Also es ist bis heute so, dass es halt auf den Wave-Gutit-Pressen auch Bands auftreten, die zum Teil kritisiert werden für bestimmte extrem rechte Implikationen in Texten, Ästhetik oder ähnlichem.
Ob es jedoch revolutionär ist, unverständliche Brocken über Nelson Mandela oder Salvador Allende in ein Mikrofon zu brüllen, ist fraglich.
Unsere Kritik hat uns dabei nicht nur Lob, sondern auch wütende Reaktionen erboster Fans gebracht. Aber das war mehr als Absicht. Warum macht man schließlich solche Sendungen, wenn nicht, um Diskussionen anzustacheln und Leute aufzuregen? Der definitiv teuerste Beitrag von Radio Island war dann wohl der über Pornografie. Zu diesem Thema gehörte unserer Meinung nach auch die Kritik am sexistischen Mainstream im deutschen Hip-Hop.
Videos, in denen Frauen fast nackt in engen Bikinis am Pool tanzen, sind da fast schon harmlos, wenn man versteht, über was der ein oder andere Hip-Hop-Star so rappt. Sangen Hip-Hopper Anfang der 90er Jahre über Themen wie Rassismus, Abschiedepraxis oder Neonazis, so sind die Themen heute Sex, Gewalt und Drogen.
Den Leuten fällt es auf, wir reden ständig über Scheiße. Egal ob flüssig, fest, braune oder weiße. Sie fragen, ob ich nur über Analsex reden kann. Doch es geht nicht anders, ich bin der Mann. Es fing an mit 13 und Natur.
Durch einen dummen Zufall geriet diese Sendung ins Visier der SLM, der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Weil eine andere Sendung ausgefallen war, lief der Beitrag beim Leipziger Radio Blau auch als Wiederholung im Nachmittagsprogramm. Und um diese Uhrzeit den Arschfix-Song von Sido zu hören, ging der SLM dann doch wohl zu weit.
Auch hier Frauen als Objekt, die keinen eigenen Willen besitzen und mit denen der Mann machen kann, was er will.
Dass der Song als Zitat unsere klare Kritik an dieser Art von musikalischem Sexismus belegen sollte, war den Verantwortlichen dabei egal. Offenbar ist die SLM der Meinung, dass Radiohörerinnen in Sachsen nachmittags die kognitiven Fähigkeiten fehlen, um das selber herauszufinden. Nun sieht man sich die von der SLM gepflegte sächsische Radiolandschaft an, verwundert das nicht weiter. Am Ende jedenfalls wurden wir von der SLM zu einer Strafe, nein, das Ganze nannte sich ja Gebühr, für eine offizielle Ermahnung verdonnert. Radio Island International. So lassen sich einige unserer Sendungen wohl treffend zusammenfassen. Solche Beiträge kamen meist zustande, wenn Redakteurinnen die deutschen Zustände hinter sich ließen und ihre Zeit mit Urlaub und Recherche versüßten. Neben dem Beitrag über die Hip-Hop-Szene in Kolumbien und einem Reisebericht aus Ägypten und Israel hat sich eine der spektakulärsten Geschichten wohl in Griechenland während der Studentenproteste zugetragen. Es war im Frühjahr 2007, als in Griechenland im Zuge der Bologna-Reform die Hochschulgesetze sich einschneidend verändern sollten. Zwei Redakteure brachen in das Ursprungsland der Demokratie auf, um sich selbst zu zeigen, wie viel Spaß es machen kann, deren Untergang beizuwohnen. Nahezu alle Universitäten waren damals besetzt, Unterricht fand seit Monaten nicht mehr statt, stattdessen standen Massenpläne und Demonstrationen auf der Tagesordnung. In Athen und Thessaloniki brannte es wöchentlich. Begünstigt wurde die Situation durch die Autonomie der Universitäten, was auch eines der Hauptthemen der Proteste war. Diese sollte nämlich und mit ihr ein Gesetz, nach dem staatliche Vollstreckungsbehörden keinen Zutritt zum Hochschulgelände haben, abgeschafft werden. Dies führte zur Umdeutung der Verhältnisse, Anarchie und gesetzesfreie Räume bestimmten die griechische Gesellschaft. Für die beiden Redakteure von Radio Island ein gefundenes Fressen, um neben kostenloser Logis in den Unis mit Revolutionärerinnen einen Beitrag zu produzieren. So wurden Studentinnen aus anarchistischen und kommunistischen Zusammenhängen, Hochschulprofessorinnen, aber auch Mitarbeiterinnen des Goethe-Instituts interviewt. Die beiden reisten von Uni zu Uni, sammelten Plakatartefakte, O-Töne und bleibende Erinnerungen. Das Aufregendste an der Geschichte kommt jedoch jetzt. Als sie 2 Wochen vor Abreise erneut in Thessaloniki stoppten, kamen sie in eine Polizeikontrolle, was zunächst wie eine reine Routinekontrolle aussah. Plötzlich sollten sie mit auf die Wache kommen, da die Überprüfung der Personalien angeblich etwas dauern würde. Auf der Wache wurden ihnen mitgeteilt, man habe verbotene Gegenstände in ihrem Auto gefunden. Die Beamten präsentierten ein Halstuch, ein Pfefferspray, ein Opinel-Messer und die gesammelten Plakatartefakte, worauf man sie in eine Gefängniszelle sperrte. Zu diesem Zeitpunkt war den beiden schon recht mulmig zumute, aber was noch kommen sollte, überstieg ihre Vorstellung bei Weitem. Man brachte sie ins Bullenhauptquartier von Thessaloniki, führte sie einem Beamten für politisch motivierte Gewalttaten vor und verhörte sie. Warum sie in Griechenland seien und was sie hier machen würden. Die beiden Redakteure, immer noch an das Gute im Menschen glaubend, erzählten ihre Geschichte, abgesehen vom Radiobeitrag und ihren Bekanntschaften. Als plötzlich das Pfefferspray und Messer wieder auftauchten, blühte ihnen, was abging. Bisher war die Polizei wenig erfolgreich in der Unterbindung der Proteste gewesen und sehnte sich quasi nach kleinstem Fang. Man sperrte die beiden erneut in eine Zelle zu 8 anderen Inhaftierten, wo ihnen allein die Gewissheit blieb, dass man sie schon die ganze Zeit verarschte. Kein Telefonat, keine eindeutige Anklage, Handschellen und abgefuckte Zellenbedingungen. In der Zelle war ein Franzose, der schon 4 Monate ohne Prozess saß. Äußerst gute Aussichten. Als sie jedoch bereits am nächsten Tag dem Richter vorgestellt wurden, erfuhren sie, dass sich die Anklage auf Verstöße gegen das griechische Waffengesetz mit dem angeblichen Hintergrund politisch motiviert in Griechenland zu sein belief. Später stellte sich heraus, dass griechische Medien Bilder von ihnen im Fernsehen zeigten und im Radio wurde über 2 Deutsche berichtet, die Verbindungen zu einer obskuren anarchistischen Gruppe hätten und gerade Vorbereitung gegen den G8-Gipfel treffen. Puh! Als nach ca. 36 Stunden der erste Kontakt zur Außenwelt möglich wurde, alarmierten die beiden ihren einflussreichen Kontakte in Griechenland. Der Leiter des Goethe-Instituts und eine Professorin wollten für die beiden Aussagen und organisierten eine Übersetzerin. Ihre Geschichte war einfach. Junge Studenten, die sich für die griechische Geschichte interessierten, der 2. Verhandlungstag, dem Zeugen, Medien, Polizei, die deutsche Presseagentur und viele anarchistische Aktivisten beiwohnten, verlief letztendlich unspektakulär. Sie wurden freigesprochen. Keine Ahnung, wie das geendet wäre, hätten sie im Vorfeld nicht so viele bedeutende Kontakte geknüpft. Für die griechische Justiz war das alles ziemlich peinlich, da sich das deutsche Auswärtige Amt einschaltete. Zudem hatte man herausgefunden, dass die beiden Redakteure von Radio Blau waren und ihnen über den Verfassungsschutz noch schnell Presseakkreditierung organisiert worden waren. Schon eine verrückte Story, im griechischen Fernsehen als großer Fang präsentiert zu werden, zugleich so viel Hilfe zu erfahren und für die ganze Geschichte vom deutschen Verfassungsschutz unterstützt zu werden. Es lässt sich vermuten, dass der Staatsschutz wenig Lust auf spontane Soli-Aktionen in Leipzig hatte. Nachdem wir also in diesem Falle hervorragend mit dem Goethe-Institut, dem deutschen Konsulat und dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben, sollen nun natürlich auch unsere anderen Kooperationen noch hoch gelobt werden. Feiern wollen wir vor allem mit massiver Aktion Radio Korax aus Halle. Unsere gemeinsame Sendung zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung, offenbarte jedoch eher so manchen Grund zur Sorge. Wo sich einst in Torgau auf der Elbe die Russen und die Amerikaner das erste Mal ganz ohne Deutschland die Hände schüttelten, sagen sich heute nicht nur Hase und Igel gute Nacht, sondern tümmeln sich auch Kriegsspielfans mit ausgeprägter Vorliebe für deutsche Vergangenheit. Da sagen wir lieber... Gereist sind wir dann auch in den Norden. Dort haben wir nicht etwa am Strand gelegen, schön wäre es gewesen, sondern haben uns mit dem und für das FSK Hamburg beim G8-Gipfel umgeschaut. Offiziell akkreditierte Radio Island-Reporterin im Steinehagel? Nicht nur. Uns haben vor allem die Diskussionen interessiert, die beim und über den G8-Protest gelaufen sind.
Vorwärts im Kapitalismus oder einfach nur gerade voraus, möchte ich nochmal auf Donna Haraway hinweisen, die ja auch mal in einem ihrer Texte formuliert hat, das Verhältnis von, sage ich mal, der asiatischstämmigen Computerprogrammierung in New York und dem Verhältnis der Sweatshirt-Arbeiterin in einer Sonderwirtschaftszone in Vietnam oder sowas.
Diskutiert haben wir dann mit Vertreterinnen verschiedenster freier Medien auf unserer Podiumsdiskussion die Frage, wie frei sind freie Medien anlässlich unseres 50. Geburtstags.
Auch wenn eine Diskussion über freie Medien bei uns nicht an der Tagesordnung liegt, weil es für uns keine Identität ist, ein freies Radio zu sein, sind wir doch der Meinung, dass man sich zwangsläufig mit den Bedingungen und Möglichkeiten der freien Medien beschäftigen muss, da diese unsere Arbeit stark beeinflussen. Dabei war es eine Intention der Veranstaltung, die Geschichte der freien Medien und die Definitionen aus der Entstehungszeit zu überprüfen und unser Konzept davon auch abzugrenzen. Denn schließlich kann man längst vielen politischen Analysen und der verkürzten Kritik des Manipulationsbegriffes der Medien nicht mehr folgen. Es ist nicht mehr das Ziel, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden, und auch nehmen wir nicht an, dass eine offenere Struktur, die das Konsumentinnen- und Produzentinnenverhältnis betrifft, automatisch emanzipatorische Inhalte produziert. Auch die Wahrnehmung und die Theorie der Mediennutzung sind differenzierter geworden. Zur Überprüfung der Frage, inwieweit sich Projekte noch unter dem Label freie Medien fassen lassen, haben wir Vertreterinnen vom Freien Senderkombinat Hamburg, dem Coney Island Newsflyer CI, dem Freundeskreis Videoclips Berlin sowie Daniel Kuller vom Blog classness.org eingeladen.
Und gespielt zu guter Letzt wurden wir natürlich von Radio Blau und hoffentlich noch ganz vielen anderen freien Radios. Euch allen wollen wir für die gute Zusammenarbeit danken. Schön war's. War's. Denn Radio Island, the mixture between culture and politics, der erhobene Zeigefinger gegen die Missstände hier drin und da draußen, die beste Crew ever sagt nun bye-bye. Die Gründe für unsere Auflösung sind komplex und vielschichtig. Besonders schwer wogen sicherlich der Abzug der antifaschistischen Kämpferin in die Hauptstadt oder ins westliche Ausland, die Prekarisierung unserer Lebensverhältnisse nach Überschreiten der Regelstudienzeit, der Zwang zur Verwertung unserer Arbeitskraft und der ganze Stress im falschen Ganzen. Kurzum, wir schaffen es nicht mehr, jeden Monat eine Sendung zu produzieren, die unseren Ansprüchen genügt. Und um drohenden Frustrationen vorzubeugen, schalten wir rechtzeitig den Ton ab. Unsere gerade laufende Sendung, Sendung 73, könnt ihr auch weiterhin auf public-api.org anhören und runterladen. Und unter derselben Adresse wird die Public Information Plattform auch in Zukunft die Sendung anderer Radioprojekte und unserer eigenen Sendung als auch aktuelle Veranstaltungen anbieten. Und um zum Schluss doch nochmal ein bisschen sentimental zu werden, abschließend noch einige Worte des Dankes. Wir danken dem Amt für Ausbildungsförderung, der Bundesagentur für Arbeit, dem Coney Island, der Du bist Deutschland-Kampagne, euch, unseren Hörerinnen und Hörern, dem Freien Senderkombinat Hamburg, der GEMA, der Heldenstadt Leipzig, dem Infoladen im Coney Island, Jugend für Europa, dem König Heinz, dem letzten Moment, ohne den so manche Sendung nicht fertig geworden wäre, dem Max-Planck-Institut für den MP3-Codec, dem Nichtraucherschutzgesetz, all den Ossis für so manchen lustigen O-Ton, unserem Plop-Schutz, der Quelle der Jugend, Radio Blau, Sido und der Sächsischen Landesmedienanstalt, unserer Technik, uns selbst, dem Verfassungsschutz, dem Weltgeist und schließlich danken wir den Buchstaben X, Y und Z dafür, dass sie unser Alphabet vervollständigt haben und alle anderen, die darin keinen Platz gefunden haben. Radio Island.